Ja, Alexa, ich bin schon ein bisschen aufgeregt jetzt so am Ende des Tertials. Jetzt ist es schon rum, das erste Tertial.
Krass, ja, das ging schnell.
Ja, auf jeden Fall. Aber war eine aufregende Zeit. Wir wollen da heute noch mal ein bisschen drauf zurückblicken. Vor allem Dingen ja auch auf mein Tertial sozusagen, die Neurologie, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Haben jetzt sehr viel über Anästhesie geredet.
Genau. Und ja, am Ende sprechen wir auch noch mal drüber, wie war das erste Tertial eigentlich so für uns? Was könnten wir besser machen und was erwartet uns jetzt in der nächsten Zeit?
PJ Insights – zwischen Blutabnehmen und Haken halten. Ein Lumedio Original.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem PJ-Podcast PJ Insights. Heute mit mir, dem Cody, und mit Alexa.
Ja, hallo.
Eigentlich immer mit Alexa
also
und mir.
Wie die letzten Male auch.
Ich bin das so vom Medipod, unserem anderen Podcast, gewohnt, wo wir in unterschiedlichen Konstellationen den aufnehmen, das immer zu sagen. Aber hier, genau, Alexa und Cody im PJ, im praktischen Jahr. Genau, jetzt schon fast 4 Monate. Wir treffen uns jeden Monat am Ende des Monats und nehmen hier eine Folge auf. Deswegen ist das jetzt unsere dritte Folge.
Ja, genau.
Unser erstes Tertial ist jetzt zu Ende. Ich habe jetzt seit einer Woche auch schon frei. Du auch?
Nee, ich hatte jetzt gestern meinen letzten Tag tatsächlich und nehme jetzt 10 Fehltage.
Okay, ja. Also für alle, die nicht im praktischen Jahr sind, das kommt so ein bisschen von den Studientagen und Fehltagen. Ich persönlich konnte jetzt im ersten Tertial nicht meine Studientage während des laufenden Tertials nehmen. Deswegen bin ich jetzt schon ein bisschen früher fertig als du, Alexa.
Ja.
Hat Vor- und Nachteile, darüber werden wir später noch reden. Aber genau, dadurch konnte ich mich diese Woche auf Malta, mein Auslandstertial, vorbereiten und vor allen Dingen hier unseren Podcast noch ein bisschen mehr an den Start bringen. Unsere neue Homepage, medio.de. Genau, wenn dieser Podcast läuft, wird das alles schon fertig sein und daran habe ich diese Woche gearbeitet.
Ja, sehr gut.
Ja, und wir wollen ja heute über die Neurologie reden.
Ja.
Also das Fachgebiet, wo ich gerade jetzt Monate war. Ja, ich wollte so ein bisschen erzählen, vor allem Dingen auch, was man da sehen kann, was man praktisch machen kann und was man lernen kann.
Ja. Ja, wenn ich so an unser Neurologie-Praktikum zurückdenke, da haben wir viele Patienten untersucht, eben neurologische Untersuchungen. Machst du wahrscheinlich auch.
Das habe ich sehr viel gemacht. Genau. Alexa, findest du die neurologische Untersuchung, ist dir das einfach gefallen im Studium, die zu lernen?
Also wenn man das Schema dann mal irgendwie wenn man das irgendwie verinnerlicht hatte, war es dann eigentlich okay. Aber ich lerne so Sachen leichter, wenn ich sie ein paar Mal gemacht habe.
Genau,
also nicht einfach nur die Liste auswendig lernen, sondern einfach einen Patienten mal untersuchen.
Das Untersuchen so, das Schema, das ist jetzt auch bei mir auch sehr gut drin. Das macht man natürlich in einem Neurologie-Tertial. Da wird man, glaube ich, noch im Vergleich zu anderen Studierenden, die nicht in der Neurologie ihr praktisches Jahr gemacht haben, sicherlich zu einem Profi in der neurologischen Untersuchung. Und ich persönlich finde, dass es schon eine der komplexeren Untersuchungen so ist, von den körperlichen Untersuchungen, also wo man sehr, sehr viele verschiedene Sachen auch untersuchen kann, oder? Also da kann man echt viel lernen und auch viel die Neuroanatomie muss man da ja auch nochmal wiederholen und sehr viel sich immer fragen, was heißt das denn jetzt?
Also welche Phasen sind jetzt betroffen?
Genau, also wenn für alle, die noch nie eine neurologische Untersuchung gemacht haben, also da prüft man ja sozusagen jeden Nerv im Körper, sage ich mal, einzeln. Man geht vom Kopf bis zum Fuß, prüft erst die Hirnnerven, die haben zum Beispiel viel mit den Augenbewegungen oder den Gesichtsmuskelbewegungen zu tun. Dann die ganze Muskulatur, prüft da Reflexe bis hin zu den Füßen, da Reflexe und was kann man noch? Sensibilität kann man prüfen, Temperaturempfinden, also ganz, ganz viele verschiedene Modalitäten so. Und das finde ich einfach, das ist schon, ist viel. Viel, was man da auch lernen kann und wissen kann.
Auf jeden Fall.
Genau. Also das ist etwas, was man im Neurologie-Tertial sehr gut lernt und da eine Routine drin bekommt. Und dann eine zweite Sache sind die sogenannten Liquorpunktionen.
Ja, ganz
Alexa,
genau.
Alexa, was ist das denn?
Ja, ich denke, das erklärst am besten du, Kuli. Du warst ja in der Neurologie.
Okay, aber für alle, die jetzt, sage ich mal, noch nicht so weit im Studium auch sind oder nicht aus der Medizin kommen, der Liquor, was ist das für eine Flüssigkeit?
Ja, also der Liquor ist die Flüssigkeit, die sozusagen unser Rückenmark umgibt, beziehungsweise die ist auch im Gehirn zu finden.
Genau.
Ja, man nennt das auch Rückenmarksflüssigkeit.
Oder Gehirnflüssigkeit.
Ja, genau. Und ja, die kann man dann zum Beispiel punktieren.
Genau.
Und
also
ins Labor schicken.
Punktieren heißt, dass man zu der Flüssigkeit gelangt sozusagen, ne, und da dann die Flüssigkeit herausnimmt,
genau,
aus dem Raum,
Spritze,
wo die fließt. Genau.
Ja.
Und die fließt nur um alle Strukturen, die vom zentralen Nervensystem sind.
Genau, also herum. Gehirn und Rückenmark.
Gehirn und Rückenmark. Und das ist eine wichtige Untersuchung, weil man sonst ja sehr wenig weiß, was so im Gehirn auch so abgeht. Es gibt ja auch die Blut-Hirn-Schranke, deswegen die Blutparameter sind nicht immer so gut, um zu sehen, jetzt ob eine Infektion im Gehirn ist.
Genau.
Und dafür zum Beispiel ist so eine Liquorpunktion oder auch Lumbalpunktion genannt, genau die richtige Untersuchungsmethode.
Ja, genau. Ja, man kann dann zum Beispiel bei Entzündungen der Hirnhäute oder des Gehirns auch verschiedene Parameter ablesen oder auch schauen, ob die Blut-Hirn-Schranke an sich gestört ist, ob da mehr durchkommt, was nicht durchkommen soll zum Beispiel.
Ja, also das ist wirklich eine Routineuntersuchung, muss man auch so sagen. Ich weiß nicht, ob das so allen bewusst ist. Ich kann sie ja vielleicht mal ein bisschen beschreiben für Leute, die noch nie gesehen haben. Ich hoffe, ich schrecke niemanden ab. Gerade Patientinnen und Patienten sind, glaube ich, auch von dieser Untersuchung, fürchten die so ein bisschen, weil sich, wenn man sich das so vorstellt, also der Ablauf ist ja so, man sitzt meistens auf seinem Bett, hat so den Rücken so ein bisschen rund gemacht und dann muss die Ärztin, der Arzt mit so einer recht langen Nadel zwischen den Wirbelkörpern hindurch zu dem sogenannten Wirbelkanal. Da drin ist das Rückenmark zum einen, aber auf der Stelle, wo man die Nadel vorschiebt, ist das Rückenmark zu Ende und es sind nur noch so Nervenfäden schwimmen in dieser Gehirnflüssigkeit drin.
Ja, genau, in den Liquorraum.
Genau, ja. Und da möchte man rein mit dieser Nadel, weil da kann man dann recht gefahrlos diese Flüssigkeit abzapfen, weil diese Nervenfäden, die weichen dieser übrigens auch stumpfen Nadel, wenn man da drin ist, dann aus und dann kann man da keinen Schaden anrichten. Deswegen klingt irgendwie ein bisschen abschreckend, oder? Oder wie findest du das?
Ja, kann ich persönlich jetzt gar nicht mehr so richtig sagen.
Weil hast du selbst schon mal eine Liquorpunktion gehabt?
Ich selber jetzt noch nicht. Ich habe nur bei welchen zugeschaut bisher. Aber
okay, ja. Ich hatte tatsächlich schon mal eine.
Okay.
Und deswegen kann ich auch sagen, es ist tatsächlich und das ist keine Lüge, wenn jetzt eine Ärztin oder Arzt das sagt, es ist eine eigentlich sehr schmerzlose Untersuchung. Es tut sogar fast ein bisschen weniger weh als Blut abnehmen, wenn alles gut läuft.
Ja, habe ich auch schon gehört von Untersuchenden, dass sie meinten, das ist einfacher als Blut abnehmen meist, also oft.
Es liegt an verschiedenen Dingen, ob das jetzt stark wehtut oder ob das so wenig wehtut, wie es bei mir dann tatsächlich wehgetan hat. Das ist zum einen am Rücken ist die Haut nicht so sensibel innerviert und wenn du jetzt Blut abnimmst am Arm, das ist schon ein bisschen sensibler und deswegen spürt man die Nadel da ein bisschen mehr. Mhm. Und jetzt denkt man vielleicht, okay, das ist ja so eine riesige Nadel, die man da hinten in den Rücken reinschiebt, aber das tut prinzipiell nicht mehr weh, die ist nur so lang, damit man halt, man muss dann ja durch die Haut durch und dann zwischen den Wirbelkörpern durch und erst danach kommt ja sozusagen dieser Rückenmarkskanal und da sind noch so ein paar Bänder, die durchsticht man dann nochmal und dann ist man drin in der
Und bei der Liquorpunktion setzt man da auch eine lokale Betäubung vorher nochmal?
Bei der Lumbalpunktion, nee, das wird nicht betäubt. Nee, ist wie eine Blutentnahme.
Ja, ja, ich meine nur.
Tut, wenn alles glatt läuft, eigentlich nicht weh. Ja. Aber es gibt schon zwei Sachen, die wehtun können.
Mhm.
Und zwar einmal diese Wirbelkörper. Ne? Man macht den Rücken so rund und dadurch geht der Raum zwischen den Wirbelkörpern so ein bisschen mehr auf.
Ja.
Und dann fühlt man ganz genau und guckt dann, wo kann man reinstechen, dass da kein Wirbel ist.
Ja.
Dass man durchkommt bis zu dem Kanal, der dahinter liegt. Aber so Wirbel sind immer ein bisschen anders geformt und manchmal stehen die so ein bisschen anders so. Man weiß das nie ganz so genau, wie sind die jetzt, wie stehen die da so? Und dann kann es natürlich sein, dass man mal oben oder unten an diesen Wirbelkörper dran stößt mit der Nadel. Und der Knochen, der ist sensibel innerviert und das kann wehtun. Also das merkt dann die Patientin, der Patient. Und dann muss man halt die Nadel ein bisschen korrigieren und dann kommt man dann meistens in den Kanal hinein. Und da ist dann nochmal, da schwimmen ja diese Nervenfäden drin. Und die können mal so gegen diese stumpfe Nadel, die ist dann stumpf, wenn man drin ist, können die so gegen titschen. Und das kann dieses, so ein elektrisierendes Gefühl ins Bein machen. So wie wenn du dir den Musikantenknochen gestoßen hast und dann tschu.
Ja.
Das ist auch nochmal unangenehm. Aber das sind so die unangenehmsten Sachen, die es da gibt.
Ja, aber deswegen ist es ja auch so wichtig, dass der Patient dann wach ist und das kommunizieren kann.
Genau, also ich habe.
Was passiert?
Genau, ich durfte dann ja auch selber Lumbalpunktionen machen. Ich war da sehr aufgeregt schon.
Ja, glaube ich.
Man stellt sich das ja irgendwie auch so, man denkt so, ah, vielleicht kann ich doch das Rückenmark verletzen oder so, aber das ist nicht der Fall, weil man geht deutlich tiefer mit der Nadel hinein. Genau, und ich habe sicherlich. Mehrere Handvoll Lumbalpunktionen jetzt in den Monaten gemacht und das läuft inzwischen schon routinierter und war immer wieder auch aufregend für mich und auch die Patientinnen und den Patienten sicherlich, die meisten sind da auch recht ruhig dann bei, wenn kein Schmerz auftritt, kann sein, dass dann manche sagen dann, ach, hab ja kaum was bemerkt, ja. Genau. Genau, also das ist die Lumbalpunktion. Du hast sowas Ähnliches auch in der Anästhesie gesehen zumindest, oder?
Ja, genau. Also es gibt dann auch zwei Verfahren, sage ich jetzt mal, die so ähnlich sind, die jedenfalls auch in die Richtung vorstoßen. Einmal die spinale Anästhesie, in der man auch in diesen Liquorraum mit einer Kanüle, also mit einer Nadel, sage ich mal, reinsticht und dort dann lokal Medikamente applizieren kann, zum Beispiel Betäubungsmittel.
Mhm.
Das kennt man vielleicht von einem Kaiserschnitt oder sowas. Da sind die Patientinnen ja wach und während das Kind rausgeholt wird.
Ja, das haben auch häufig, wenn ich Lumbalpunktionen bei mittelälteren oder älteren Frauen gemacht habe, haben die auch häufig gesagt, ich kenne sowas Ähnliches von einem Kaiserschnitt oder so.
Ja, genau. Ja, und dann gibt es noch den Peridural- oder auch Epiduralkatheter. Den kann man nicht nur in dem Lendenwirbelbereich, sondern auch im Brustwirbelbereich legen. Also man muss da auch keinen Katheter reinschieben. Man kann da auch eben diese Single-Shot-Technik machen, also wie jetzt zum Beispiel bei der Spinalen, dass man nur einmalig das Medikament appliziert. Aber man kann dann eben auch einen Katheter, also einen sehr, sehr dünnen Schlauch da reinlegen, an den eine Pumpe angeschlossen ist, die dann eben Schmerzmittel regelmäßig appliziert, beziehungsweise da kann der Patient sich auch selber dann eine Dosis geben.
Okay, aber du hast gesagt peridural oder epidural Katheter, für was ist das, für welchen Bereich, was wird dann damit betäubt?
Genau, also das, da ist man dann nicht im spinalen Bereich, also nicht da, wo das Rückenmark ist, sondern im Epiduralraum. Und da wird dann nicht das Rückenmark, beziehungsweise also nicht diese Cauda equina betäubt, sondern die Abgänge vom Rückenmark,
die einzelnen spinalen Nerven. Genau. Ja, okay.
Und da du ja nicht in den Liquorraum vordringst dann mit der Nadel, kannst du das eben auch auf dem Brustwirbelbereich machen.
Ah, okay. Ja, also ganz ähnliche Sachen, die wir gesehen haben oder gelernt haben. Du durftest jetzt keine eigene Spinalanästhesie oder so machen, ne?
Nein, genau. Bei uns war jetzt die Situation so, dass sehr viele neue Assistenzärztinnen angefangen haben, die das eben lernen müssen.
Okay, also, bevor sie es Dienste könnte machen. Schon mal sein, dass man in einem Anästhesietertial sowas auch machen
Ja, also
kann.
Ich kann okay. das jetzt nicht für alle Häuser sagen, aber in dem Haus, in dem ich war, wäre das eine Option gewesen.
Okay, ja. Ich glaube, so eine Lumbalpunktion, denke ich, sollte in den meisten neurologischen Häusern für die PJler möglich sein.
Genau, und die Spinale, das ist am Ende von der Technik ja fast dasselbe. Also du kommst ja genauso hin, du applizierst dann eben noch das Medikament.
Okay, ja. Also wer zum Beispiel Neurologie-Tertial gemacht hat und jetzt doch Anästhesie machen will mit der Lumbalpunktion, ist man da schon mal ein bisschen drauf vorbereitet.
Ja, also
die Fähigkeiten, die man
ich würde jetzt nicht sagen, dass der Fokus im Anästhesie-Tertial ist, dass du Lumbalpunktion, also dass du Spinalanästhesien machst, sondern eher Beatmung, Intubieren, Narkosemanagement,
ja auch wichtig.
Arterie legen, ZVK, aber ja, also.
Kann man bei uns nicht lernen.
Es gibt Unterscheidungen. Also es gibt auf jeden Fall Überschneidungen, sagen wir es so.
Genau. Ja, das ist ja auch wichtig vielleicht für manche, die das Medizinstudium noch nicht so kennen. Natürlich, wir haben jetzt unsere Wahlterziale da gemacht. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir unbedingt Neurologe, Neurologin werden müssen oder Anästhesistin, Anästhesist. Nee. Aber wenn man das Interesse natürlich hat, dann macht man schon mal in dem Bereich dann so sein Wahlterzial. Kann aber auch noch in alle anderen Bereiche nach dem Studium reingehen.
Ja, genau.
Ja, jetzt haben wir wieder noch ein bisschen was über die Anästhesie gelernt. Ja. Von der Neurologie wollte ich noch berichten. Erstmal, welche Untersuchungen man noch so lernen kann oder sehen kann. Also das waren jetzt die zwei Sachen, die man wirklich praktisch auch lernt. Die neurologische Untersuchung und die Lumbalpunktion natürlich. Was man noch sehen kann, ist zum Beispiel ein EEG, also Elektroenzephalographie. Mhm. Genau, da schaut man dann meistens eher zu oder legt auch mal mit die Elektroden an. Da gibt es dann medizinische Fachkräfte, die das sozusagen durchführen. Das ist ja, um die Hirnströme abzuleiten, braucht man bei manchen Krankheitsbildern als Diagnostik. Zum Beispiel, bei welchem Krankheitsbild würde dir einfallen?
Für spontan Epilepsie.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Sehr gut.
Also Epilepsie, da gibt es so ein paar typische Hirnwellen, sage ich mal, dafür, um da zu der Diagnostik einer Epilepsie beizutragen. Dann gibt es noch eine Untersuchung, die heißt EMG.
Ja, Elektromyogramm.
Oder Myelographie auch.
Ja, aber Graphie ist ja die Untersuchung an sich und Gramm ist dann das, was du rausbekommst.
Genau.
Wenn wir jetzt mal ganz genau sein wollen.
Okay, ja, das stimmt. Genau, also das macht man so, um die in den Muskeln sozusagen so Potenziale zu messen. Mhm. Ähnlich ist auch noch so die Untersuchung der Nervenleitgeschwindigkeit. Genau, und da misst man sozusagen, wie gut ein Nerv leitet. Also diese beiden Untersuchungen, die sehen relativ ähnlich aus mit so kleinen Nadeln oder so kleinen Elektroden am Bein, leitet man da so verschiedene Geschwindigkeiten.
Ja.
Jetzt mal grob gesagt.
Ja, und wofür ist das dann relevant? Warum macht man die Untersuchung?
Da gibt es verschiedenste Fragestellungen natürlich, aber meistens halt zum Beispiel leitet dieser Nerv noch, ist der vielleicht ausgefallen oder ist der Muskel dann nicht mehr in Ordnung oder also das sind verschiedenste Fragestellungen. Ein häufiges Krankheitsbild ist da zum Beispiel die Polyneuropathie, also wo einfach Nerven nicht mehr, sage ich mal jetzt grob, nicht mehr so gut funktionieren. Gerade auch im Beinbereich gibt es das ja auch viel, ne? Oder beim Diabetes, zum Beispiel diabetische Polyneuropathie.
Genau, ja, das kennen vielleicht auch viele Hörerinnen.
Genau.
Von Patienten, die eben Diabetes haben, schon sehr lange, sind meistens dann ältere Patientinnen, dass die eine Polyneuropathie mit der Zeit entwickeln.
Genau, wo einfach der Diabetes als Grundkrankheit, also die Zuckerkrankheit, auf die Nerven sozusagen durchgeschlagen ist und die kaputt gemacht hat im Laufe der Zeit. Ne?
Genau. Ja.
Und das kann man dann sozusagen zum Beispiel in einem EMG oder in der Nervenleitgeschwindigkeitsmessung sehen, dass da einfach die Nerven kaputt gegangen sind. Das ist sowas, was man sehen kann. Dann spannend konnte ich sehen, eine tiefe Hirnstimulation.
Aha, was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Ja, das ist eine Operation und die gehört zu einem besonderen Krankheitsbild in der Neurologie, das ich vielleicht gleich noch ein bisschen intensiver erkläre.
Sehr gut.
Weißt du, bei welchem Krankheitsbild?
Also ich denke, du möchtest auf den Morbus Parkinson hinaus?
Ja, genau. Gibt es auch noch andere Indikationen für die tiefe Hirnstimulation, aber Parkinson ist so die hauptsächliche. Ist also eine Operation, wo in das Gehirn eine Elektrode eingesetzt wird.
Mhm.
Hört sich gruselig an. aber ja, das habe ich gesehen, live. Ist sehr spannend, weil man muss sich kurz vorstellen, also ein Parkinson-Patient hat zum Beispiel ja einen Tremor, also dass seine Hand die ganze Zeit zittert, zum Beispiel. gibt noch andere Symptome, aber das ist eines der Hauptsymptome natürlich. Und dann setzt du diese Elektrode in den richtigen Bereich im Gehirn und dann schaltest du die an und dann hört der Tremor auf.
Ja, ich kann mich da auch an Videos erinnern, die wir im Studium dann gesehen haben von so Patientinnen. Und das war sehr eindrücklich, wie als hätte man einen Schalter umgelegt. Die Patienten zittern vorher unkontrolliert, also können das selber nicht kontrollieren und dann wird das angeschaltet und alles ist gut. Also das Zittern hört auf, Patienten können normal nach was greifen zum Beispiel.
Genau, das finde ich extrem faszinierend, oder?
Ja, also, es war sehr eindrücklich.
Ja, und das ist sozusagen, während der OP wird das auch als Kontrolle des Erfolges sozusagen schon angewendet, um zu sehen, ist man in dem richtigen Gehirnbereich, also liegt die Elektrode richtig. Und ich habe mir vorher auch vorgestellt, wie kommt denn diese Elektrode da hin? Also man muss ja durch andere Bereiche im Gehirn durch, macht man die nicht kaputt. Und das ist auch etwas, was ich da erstmal wieder begriffen habe, dass ja im Gehirn, das Gehirn ist, glaube ich, ein bisschen wabbelig, sage ich mal, von der Konsistenz.
Gewöhnlich.
Ich stelle mir das immer noch so in unserem Präparierkurs, war es ja dann eingelegt in Formalin und dann war es ja hart, sage ich mal. So eine härtere Masse. Aber das ist es ja nicht beim lebenden Menschen. Und sozusagen, deswegen kann man da durchgehen, weil die Sachen weichen sozusagen diesen Führungsstab aus, der dann die Elektrode genau in den Bereich legt, wo sie hin muss.
Genau, also man sticht jetzt nicht durch das Hirngewebe durch oder sowas, sondern man schiebt diese Sonde, diesen Stab vor und das Gehirn weicht dann eben zur Seite aus, sodass keine Strukturen kaputt gemacht werden im Idealfall.
Genau. Trotzdem natürlich eine ganz komplexe OP sozusagen. Vorher ist ganz genau vermessen worden, wo muss die Elektrode hin? Und Stereotaxie nennt man das. Gleichzeitig ist da auch Röntgen in dem OP-Raum und so. Und dann wird immer kontrolliert, wo ist man richtig und ganz genau, millimetergenau diese Elektrode da reingelegt. Genau, also das habe ich gesehen. Das war sehr faszinierend. Kann man aber, denke ich, nicht in jedem Neurologiehaus sehen. Ich war ja jetzt an einem sehr, sehr großen Krankenhaus. Das wird, glaube ich, nicht in jeder kleineren Neurologieklinik durchgeführt. Genau. Und ja, dann noch MRT oder CT vom Kopf. Damit kommen wir jetzt eigentlich auch zu einem der großen Krankheitsbilder, von denen ich berichten wollte. Alexa, wann ist denn so eine Bildgebung vom Kopf, so ein CT, besonders schnell wichtig? Weißt du das noch?
Ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst, aber zum Beispiel auch bei Traumata, bei einem Polytrauma.
Okay, du sagst jetzt Traumata, genau. Okay, aber ich wollte natürlich eher auf den Schlaganfall hinaus.
Ja.
Aber beides natürlich hängt ja auch ein bisschen zusammen, weil für alle, die gar nicht jetzt ein CT oder ein MRT kennen. Also CT ist sozusagen so eine Bildgebung vom Kopf, die ziemlich schnell geht. Das ist auch so eine runde Röhre, aber keine richtige Röhre, das habe ich jetzt auch
ein Donut
erst begriffen. Ja, es sieht, genau, sieht aus wie ein Donut, genau. Und das MRT, das ist auch so rund, aber das ist schon nur so eine längere Röhre, wo man so reinfährt und was auch länger dauert. Also allein die Untersuchung dauert so 20 Minuten und so ein bisschen vorbereiten und
je nachdem, was alles nachgeschaut wird, ja.
Genau, es kann auch noch länger dauern, kann auch ein bisschen kürzer dauern, aber ich glaube so im Durchschnitt sind so 15 bis 20 Minuten, so was ich erlebt habe. Genau. Und deswegen ist das, da kann man, die Bilder sehen am Ende ja einigermaßen gleich aus. Okay, wir Medizinerinnen und Mediziner können unterscheiden. Das eine ist ein CT, das andere ist ein MRT-Bild. Aber jetzt für einen Laien, der sieht beides schwarz-weiße Bilder vom Kopf.
Ja,
sag ich
dann gibt es ja auch noch so Wichtungen und so, wo du verschiedene Strukturen mehr herausheben kannst als andere.
Genau. Und wir haben dann so Schnittbilder, sag ich mal, durch den ganzen Kopf davon. Aber das Wichtige ist halt einfach, dass das CT, das geht sehr schnell, ist aber schädlich.
Genau.
Weil es Röntgenstrahlen sind und man
also
selber.
Schädlich ist jetzt auch, hört sich wieder so gruselig an. Es ist, man hat dann Röntgenstrahlung, die eben auf den Körper einwirkt. Das möchte man nämlich, also natürlich für irgendwie Routineuntersuchungen dann vermeiden. Deswegen benutzt man das eher im Notfall.
Genau.
Aber nicht, dass da jetzt jemand Angst hat.
Nee, also man kann mal ein CT haben, man kriegt dann nicht gleich Krebs oder so durch die Strahlung. Aber natürlich wird ein bisschen geschaut, die Strahlendosis gering zu halten und nicht für jedes bisschen ein CT zu machen. So. Und dann gibt es MRT, da hat man keine Strahlenbelastung. Das ist, sind eher so Magnetfelder. Genau.
Steckt ja im Namen auch schon drin, Magnetresonanztomographie.
Genau, das andere heißt Computertomographie, CT. Mhm. Genau, so. Große Erklärung. Kommen wir zurück zum Schlaganfall oder dem Trauma.
Ja.
Bei einem Schlaganfall, bei einem Verdacht auf einen Schlaganfall, wenn die Menschen dann in die Notaufnahme meistens kommen, vom Rettungsdienst gebracht oder...
Oder auch selber.
Ich komme auch noch selber.
Ja.
Genau. Dann ist immer erst die Frage, das Wort Schlaganfall, das bedeutet ja sozusagen einfach erstmal, dass schlagartig irgendeine Nervenfunktion ausgefallen ist.
Genau, so. Ja. Mhm.
Also zum Beispiel Mundwinkel hängt plötzlich runter.
Der Klassiker.
Genau. Oder
man kann den Arm nicht mehr heben.
Gelähmt oder auch linker Arm, genau. Oder auch gern mal beides zusammen. Mundwinkel und Arm.
Einseitig ist so das Stichwort.
Auf einer Seite, meistens. Genau, das sind so typische, aber gibt noch ganz, ganz viele andere natürlich, die auch zu einem Schlaganfall gehören können. Und dann ist aber die Frage, ist das durch eine Blutung entstanden?
Mhm.
Und da kommen wir auf dein Trauma.
Ja.
Weil bei einem Trauma ja eher auch mal eine Hirnblutung ist. Oder ist das entstanden, weil ein Gefäß verstopft ist, sage ich mal jetzt grob gesagt. Und kein Blut mehr ankommt
das,
in dem
ist ja,
Bereich des
ja, Kopfes. Das ist ja wahnsinnig relevant auch für die Therapie dann, ne?
Genau, und deswegen wird natürlich das CT gemacht. Und da kann man dann relativ schnell sehen, ist es jetzt eine Blutung? Sieht man das Blut im Gehirn sozusagen austreten? Oder ist es ein sogenannter ischämischer Schlaganfall?
Ja, dass kein Blut mehr ankommt durch einen Gefäßverschluss.
Genau, aber... Genauso dann auch Zellen untergehen, sage ich mal, also Nervenzellen geschädigt werden.
Mhm.
Sowohl durch die Blutarmut, als auch wenn da Blut reinströmt, dann das steigt Gewebe, der Hirndruck und das Gewebe da wird zerstört.
Mhm.
Genau, beides macht dieselben Symptome.
Ja.
Genau. Und dafür das CT. Ja, und da, da konnte ich ein paar Mal auch dabei sein und das ist, glaube ich, ganz schön, weil ich glaube, sonst bleibt es so ein bisschen theoretisch. Hast du schon mal einen Schlaganfall gesehen?
Ja.
Ja?
Ich war ja beim Rettungsdienst.
Ja gut, da hast du natürlich Schlaganfälle gesehen.
Ja.
Aber ich war nie beim Rettungsdienst. Ne? Ich habe nicht so viel Erfahrung.
Genau. Ja, und auch dann in dem Neurologiepraktikum, da hat man natürlich dann jetzt nicht den akuten Schlaganfall, wie es eben präklinisch jetzt irgendwie wäre, sondern dann den behandelten Schlaganfall und kann dann vielleicht auch ein bisschen den Verlauf beobachten, was wird besser von den Symptomen, bilden die sich zurück und so weiter.
Das finde ich auch besonders schön und das finde ich ist, glaube ich, etwas Schönes im Neurologie-Tertial, dass der Schlaganfall ja wirklich etwas ist. Erstens, was wir heute schon viel besser behandeln können als jetzt noch vor 20, 30 Jahren. Da, ich habe so ein bisschen mit Ärztinnen und Ärzten geredet, die länger dabei waren.
Ja.
Da war es ganz häufig so, Schlaganfall. Erstens, entweder sind die Leute danach dauerhaft beeinträchtigt oder auch gestorben, weil man da einfach gar nicht so viel tun konnte früher.
Und allein, was sich in dem Zeitraum auch von der Bildgebung getan hat, wie viel besser die Auflösung ist von diesen MRTs, von den CTs, wenn du die mal vergleichst mit von vor ein paar Jahren, da siehst du schon einen deutlichen Unterschied.
Das hat sich getan, aber ich glaube auch das Entscheidendste ist, und da kommen wir jetzt nochmal zu diesem CT, wo ich mit durfte, wenn das jetzt ein ischämischer Schlaganfall ist, dann kann danach eine sogenannte Lysetherapie angefangen werden. Und
ach so, ja, genau.
Okay, Alexa, guckt ganz kritisch.
Nein, ich war gerade im Gedanken bei dem anderen und
bei
dachte
dem
mir,
anderen,
da willst du keine Lyse machen.
Ja, genau, das ist ja der wichtige Unterschied.
Ja, genau.
Deswegen macht man ja das CT, weil Lyse heißt, man verdünnt sozusagen das Blut so ein bisschen, damit sich auch diese Verstopfung löst.
Ja.
Und das hat natürlich, wenn es jetzt eine Blutung ist, das Trauma,
ist
was du
schlecht
gesagt hast, hat das natürlich genau den gegenteiligen Effekt. Dann blutet es noch mehr rein.
Mhm.
Blut ist noch flüssiger und kann noch besser da rausfließen. Aber bei dem ischämischen Schlaganfall natürlich, dann wird sozusagen diese Verstopfung aufgelöst. Und dadurch kann man, wenn man das ganz schnell macht, wirklich bleibende Schäden verhindern. Manche sind da fast ohne Schäden rausgegangen.
Ja, du hast jetzt gesagt, ganz schnell. Wie ist denn da der Zeitraum, Poli?
Ja,
das, um jetzt mal die IMPB-Frage.
Genau, also wir wollen hier ja vielleicht auch gar nicht so ins Detail gehen.
Nee, Quatsch.
Der Zeitraum ist natürlich 4,5 Stunden momentan. Aber das ist genau auch das, was sich so in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat. Also, dass man immer mehr Erfahrung gesammelt hat, wie lange kann man noch diese Lysetherapie machen, wie schnell sollte man die machen, aber auch wie lange, weil, das habe ich jetzt auch erstmal so richtig begriffen, es gibt so ein bisschen, je länger so der Schlaganfall her ist,
ja,
desto gefährlicher ist es, diese Blutverdünnung nochmal zu geben,
mhm,
weil dann ist das Gewebe so rundherum schon geschädigt und dann kann es da auch schneller reinbluten. Also selbst wenn das ein ischämischer Schlaganfall war, kann dann auch eine Blutung dazukommen.
Ja, dadurch, so, dass das Gewebe, die Struktur einfach so ein bisschen zerstört ist, nicht mehr so stabil.
Genau, und deswegen, ja, ist das sehr viel Studienarbeit in den letzten Jahrzehnten gewesen, so genau richtig herauszufinden, wie lange darf man eigentlich diese Lysetherapie noch geben. Und momentan sagt man so, im Regelfall 4,5 Stunden. Es wird dann noch so ein bisschen komplexer, je nachdem, ja, was noch für andere Faktoren dazukommen.
Ja, es gibt Ausnahmen, da, genau, wollen wir jetzt nicht
das
weiter.
Das kann noch ein bisschen erweitert werden, ja, auch. Aber genau. Und das hat sich verbessert und auch dieser Ablauf. Also da wird auch wirklich, das ist wirklich ein Notfall, der ja wirklich,
ja,
richtig schnell behandelt wird.
Ja.
Und da wird sozusagen die Zeit gestoppt, muss auch alles so dokumentiert werden. Wann ist der Patient angekommen in der Notaufnahme? Wann hatte er zum ersten Mal die Symptome? Wie schnell ist dann diese Lyse gegeben worden?
Mhm.
Und da haben wir es zum Teil geschafft, in 6 Minuten. Also er kommt an,
ja,
und nach 6 Minuten ist das CT fertig und die Lyse schon drin.
Genau, also, ja. Das ist ja das Schöne am CT, dass es so schnell geht.
Genau, also das kann so eine Zeit sein,
ja,
oder noch schneller.
Mhm.
Und da muss halt alles auch so zusammengreifen. Also das ist auch eine coole Sache. Da muss das Team schon gut sein, alles möglichst schnell zu machen.
Genau.
Genau, und das fand ich, war auf jeden Fall eine eindrückliche Erfahrung und auch zu begreifen, ich habe früher immer gedacht, die Leute mit Schlaganfall sind bewusstlos, wenn die da ankommen.
Ach so, nein.
Ja, manche schon.
Ja, klar, auch, aber.
Kommt drauf an, welcher Bereich im Gehirn geschädigt ist. Aber die meisten, mit denen kann man ja noch reden.
Ja,
so,
ja.
Ne? Genau. Ja. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Dir war das
so,
aus dem Rettungsdienst,
ja,
sicherlich,
ja,
bewusst.
Ja, ja, bei uns ist so. Zum Thema, man muss schnell therapiert werden, ist so ein bisschen der Fall, dass viele Leute dann den Rettungsdienst rufen mit der Aussage, ja, also seit gestern Abend habe ich ihnen die Symptome und heute Morgen ist es immer noch nicht weg. Ja, da ist das Zeitfenster halt leider auch schon wieder rum, in dem,
ja,
man noch die Lyse machen kann.
Das ist, glaube ich, etwas, was hier auch alle, die jetzt,
ja,
nicht Medizin studieren, sich gut merken sollten. Wir machen auch nochmal eine eigene Folge im Medipod zum Schlaganfall, das habe ich schon geplant. Aber wenn irgendwie dein Arm ausgefallen ist oder dein Mundwinkel hängt,
ja,
da sollte man schon den Rettungsdienst rufen. Und nicht mal erstmal auch, gucke ich mal morgen beim Hausarzt vorbei.
Ja, nee.
So,
das kommt sehr oft vor.
Ja,
ja.
Also das ist wirklich schlecht.
Ja.
Dann kann man zum Teil das halt auch wirklich nicht mehr zurück.
Auf jeden Fall nicht so schön wieder rückgängig machen, wie das,
genau,
ja, in dem,
ja,
Zeitfenster noch geklappt hätte.
Aber wenn alles optimal läuft, dann sieht man wirklich, Lysetherapie zum Beispiel, und dann geht der Patient, die Patientin in der Regel auf die sogenannte Stroke Unit,
mhm,
eine extra Schlaganfallstation. Die ist nicht ganz so intensiv wie die Intensivstation, das habe ich jetzt auch erstmal begriffen.
Ja.
Die zum Beispiel auch bewusstlos ankommen, so, ne? Die gehen dann eher auf die Intensivstation, weil die beatmet werden müssen oder so. Da kommen die ganz, ganz schweren Fälle hin. Die Stroke Unit, sage ich mal, sind so die mittelschweren Schlaganfälle, die da aber besonders intensiv beobachtet und therapiert werden. Und dann gab es in unserer Abteilung noch die sogenannte Frühreha. Da,
ja,
genau, da sind die Patienten, die sind noch nicht so fit, dass sie jetzt in eine neue Klinik können, also in eine Reha-Klinik, wo man häufig hingeht nach einem Schlaganfall.
Ja.
Sondern die sind noch so mittelfit und dann werden die da erstmal so noch fitter gemacht, um dann,
mhm,
in die Reha-Klinik gehen zu können. Und das finde ich halt, ist extrem schön in der Neurologie. Ich glaube, das hast du in wenig anderen Fächern, wo du so lange so einen Verlauf von so einem Patienten siehst.
Ja.
So.
Und was genau umfasst das jetzt? Frühreha?
Frühreha?
Ja. Was genau sind das für Therapien oder Übungen, die Patienten machen?
Ja, die kriegen Logopädie.
Ja.
Also um zum Beispiel das Sprechen wieder zu lernen. Da habe ich ja auch schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, manche können gar nicht mehr sprechen.
Und auch ganz wichtig, das Schlucken.
Schlucken.
Dass die sich nicht verschlucken, ne?
Das müssen die auch lernen. Auch ein Teil der Logopädie. Dann kriegen die Ergotherapie. Ergotherapie, das ist so mehr so Fähigkeiten wieder trainieren.
Im Alltag meinst du dann
genau.
Wieder also, klarkommen, so ein bisschen?
Mir wird das, also ich glaube, Ergotherapie ist manchmal so eine Blackbox für uns. Ich weiß nicht, wie das für dich geht, so was
ich
da alles
dazugehört. Ich hatte noch nicht so viele Überschneidungen bisher bei mir.
Ich muss mal meine Schwester fragen, die macht Ergotherapie. Ah, ja. Aber genau, also das sind ganz verschiedene Sachen, die man da übt. Es ist jetzt vereinfacht gesagt, wenn man jetzt sagen würde, okay, die spielen zum Beispiel irgendwie so Geschicklichkeitsspiele oder so mit denen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Teil sozusagen.
Ja, genau. Aber ich meine, das hilft dann ja im Alltag auch mit der Feinmotorik.
Aber noch ganz, ganz viele andere Bereiche, die in der Ergotherapie geübt werden. Und dann gibt es natürlich noch die Physiotherapie, dass sie wieder sich gut bewegen können, gut laufen können.
Dass wieder die Fähigkeiten an sich wiederhergestellt werden, sich
Und da,
zu bewegen. Ja.
Genau, da habe ich welche gesehen, die konnten am Anfang gar nicht laufen, weil ihr Bein zum Beispiel gelähmt war. Und die habe ich am Ende schon wieder Treppen steigen gesehen in Begleitung.
Ja, das ist dann schön, wenn man den Therapieerfolg direkt mitverfolgen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall, also das kann ich empfehlen an der Neurologie, das ist eine sehr schöne Sache, die man da so sehen kann. Ja, zum Schlaganfall, vielleicht schließen wir das hier mal ab, es soll ja noch eine eigene Folge zum Schlaganfall im Medipod geben, aber nur als kleiner Einblick, was man so da in der Neurologie dazu sehen kann. Und vielleicht gehen wir ganz kurz noch auf zwei, drei andere Krankheitsbilder ein, aber wir wollen es ja auch nicht zu lange ziehen. Ein anderes ist der Parkinson, haben wir eben schon angesprochen. Für alle, die gar nicht den Morbus Parkinson kennen, so grob ist so eine neurodegenerative Erkrankung, also eher eine Erkrankung, die im Alter auftritt. Und vielleicht habt ihr schon mal ältere Leute gesehen, die so ein bisschen gebückt laufen und noch so ganz kleine Schritte machen, immer zittern mit den Händen. Tritt jetzt nicht bei allen genau so auf, aber das ist so ein bisschen das Bild, was man im Kopf haben kann, wenn man sich so einen Parkinson-Patienten vorstellt. Ne?
Ja.
Genau. Und das kann inzwischen mit verschiedenen Sachen behandelt werden. Es gibt Medikamente, die da ansetzen, dann hören die Symptome ein bisschen mehr auf. Und es gibt halt auch diese tiefe Hirnstimulation, die auch im Verlauf gemacht werden kann. Und ja, das haben wir ja schon beschrieben. Da kann es einen ganz erstaunlichen Effekt geben, wenn man den Schalter einfach und man hat dann ja auch diese Elektrode, sage ich mal, immer dabei oder die auch die Steuereinheit, die noch dazugehört. Ne?
Ja, ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich klar gemacht, dass es nicht einfach nur ein Eingriff ist, sag ich mal. Also nicht nur diese OP, sondern dass die Patienten diese tiefe Hirnstimulation, die Elektroden immer dabei haben.
Ah, ja, das, gut. Ah, ja. Es könnten Leute denken, okay, man macht einmal die Elektrode rein und damit ist man therapiert in dem Moment und für immer. Nein, man hat die Elektrode dann immer im Kopf. Und hat so eine Steuerungseinheit, die ist hier an der Brust, so wie ich das gesehen habe. Muss ich mir jetzt auch nochmal im Detail anschauen.
Auf jeden Fall ein sehr kleines Gerät, was man ohne Probleme mit sich rumtragen kann.
Genau, das ist da eingepflanzt, sage ich mal. Und man hat dann noch so eine Art Transponder, nenne ich das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Aber den legt man sich dann so dran an die Brust, an diese Einheit. Und dann können die Ärztinnen und Ärzte, da war ich dabei, auf so einem Tablet mit so einem Programm können die halt diese Elektrode ansteuern und da auch was verändern. Also die auch mal ausmachen, dann sieht man wieder,
oder die
Symptome.
Intensität irgendwie anpassen, wenn es jetzt zu viel, zu wenig war. Man kann da sehr fein dann regulieren.
Und das ist eindrücklich. Ich glaube, da gibt es auch einige Videos sicherlich im Internet, könnt ihr euch mal anschauen. Also das ist eine spannende Therapiemöglichkeit. Und ansonsten andere Krankheitsbilder, was fällt dir noch ein? Neurologische Krankheitsbilder?
Multiple Sklerose.
Genau, hatten wir auch schon mal eine Folge im Medipod zu. Ja. Müssen wir hier gar nicht im Detail beschreiben. Ich glaube, das meiste aus dieser Folge ist noch aktuell. Ist eine der ersten Medipod-Folgen gewesen. Hört da gern mal rein, scrollt mal in dem Feed runter. Aber Multiple Sklerose habe ich auch viel gesehen, vor allem so in unserer Ambulanz, die wir haben. Und ja, die Multiple Sklerose, das ist ja so eine chronisch entzündliche Erkrankung der Nerven und Nervenscheiden, also das, was die Nerven umgibt. Und die ist autoimmun, also dass sich das eigene Immunsystem sozusagen gegen die Nerven wendet.
Genau.
Und ist ja auch so ein Krankheitsbild. Man sagt, glaube ich, auch Krankheit mit 1000 Gesichtern oder so.
Ja, das hängt dann auch ein bisschen damit zusammen, ja, welche Nervenscheiden sind denn da jetzt, also welche Nervenfasern sind betroffen.
Oder welche Teile im Gehirn.
Genau,
sozusagen.
Wie sich die Krankheit genau auswirkt.
Genau, und deswegen sehr viele verschiedene Symptome, was wir jetzt nicht im Detail erklären können. Also da hört euch wirklich diese Folge, habe ich damals mit meinem Freund Martin gemacht. Damals war er noch im Studium, heute ist er schon Assistenzarzt in der Neurologie. Genau, viele Grüße da. genau, hört euch das mal an. Auf jeden Fall, das ist ein Krankheitsbild, was man auch sehen kann. Das ist jetzt in der neurologischen Klinik, man kann das in der Ambulanz zum Beispiel sehen, die kommen dann, wo das vielleicht zum ersten Mal aufgetreten ist.
Oder wenn wieder ein Schub
genau, oder,
da
genau,
ist.
Also genau, für alle, die das jetzt gar nicht kennen, diese Erkrankung kommt auch in so Schüben und je nach Form der Erkrankung auch. Du guckst mich hier so kritisch an. Deswegen immer, wenn sie sich nochmal verschlechtert, dann kommen sie zum Beispiel in die Ambulanz. Und dann kann es auch sein, dass sie auch stationär aufgenommen werden, also ins Krankenhaus dann gehen, weil man für so eine Cortisonstoßtherapie, die macht man doch auch häufig stationär, weil man das Cortison,
kann dann.
Ja, und man gibt das Cortison ja auch als Infusion.
Ja.
Sowas muss das dann häufig auch stationär sein. Aber sonst, sage ich mal, ist das jetzt nicht so wie der Schlaganfall. Also ein Schlaganfall wird selten ambulant behandelt, würde ich mal sagen.
Ja, besser nicht.
fast nie. Aber die Multiple Sklerose ist, sage ich mal, ein Krankheitsbild, was vielleicht so eher im ambulanten Bereich dann auch sehr präsent ist. Aber wir hatten in dieser Klinik, wo ich gearbeitet habe, auch so eine, die hieß Therapieambulanz.
Mhm.
Da habe ich auch häufiger mal mitgeholfen, die Multiple Sklerose-Patienten. Und da hat sich auch einiges getan, also an der Therapie der Multiple Sklerose. Die hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert, muss man einfach so sagen.
Mhm.
Also man kann viele, es gibt da ja verschiedene Unterformen der Multiplen Sklerose, aber viele kann man inzwischen gut mit Medikamenten behandeln. Und da hat sich auch jetzt in den letzten paar Jahren nochmal mit den Medikamenten ein bisschen was getan. Und es gibt jetzt zum Beispiel ein so ein Medikament, was bei den meisten Formen ganz gut wirkt. Und das wird so einmal im Monat denen dann per Infusion gegeben. Also die kommen dann, einmal im Monat haben sie ihren Termin. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, dass das einmal im Monat ist, aber ich meine, so war das. Und dann kommen die in die Ambulanz, kriegen da eine Stunde lang ihre Infusion reingelaufen und dann gehen sie wieder nach Hause.
So. Ja, na, also das ist auf jeden Fall schon ein großer Fortschritt,
genau,
wenn
ja.
das so funktioniert.
Genau, ja. Und ansonsten siehst du noch zum Beispiel Migräne.
Oh ja, Migräne.
In der Ambulanz zumindest.
Ja.
Also Ambulanz ist ja, wo Leute spontan mal vorbeikommen. Oder Poliklinik hatten wir auch.
Mhm.
Das ist so, da macht man dann Termine, aber ist halt nicht im Krankenhaus, sondern kommt zu einem Termin vorbei. Und Migräne finde ich auch sehr faszinierend. Ist ein, man denkt jetzt, haben wir auch eine Folge übrigens zu gemacht. Auch eine der ersten
Folgen. Ich weiß.
Die habe ich, glaube ich, mit Alina gemacht. Die ist heute auch Neurologin, beziehungsweise Assistenzärztin in der Neurologie. Man denkt da jetzt als erstes an Kopfschmerzen, sicherlich.
Genau, das kennen die meisten dann, dass die Leute lichtempfindlich sind, vielleicht Übelkeit.
Wichtiges Hauptsymptom sozusagen fast. Ich sag fast, weil es tatsächlich auch Migränen ohne Kopfschmerzen gibt.
Genau.
Aber das ist so die seltenere Form. Worauf ich hinaus will, sind, was ich faszinierend fand, diese Aura-Symptome.
Ja. Mhm.
Und das können ja ganz viele verschiedene sein, ne? Alexa. Und da finde ich zum Beispiel auch Paresen, also Lähmungen, gehören auch dazu.
Genau, also ich glaube, das, was am meisten auftritt, sind dann so optische Symptome, also dass die Leute so ein Flimmerskotom, also so Blickfeldstörung, sag ich jetzt mal, also Sehstörung so ein bisschen haben.
Mhm.
Das wissen die Patientinnen dann auch, wenn die schon langjährig Migränepatientin sind, dass wenn eben diese Aura auftritt, dass danach dann der Kopfschmerz folgt. Das ist nicht zeitgleich, man hat erst die Aura und dann die Kopfschmerzen.
Mhm.
Genau, aber was du ja gerade sagen wolltest, man kann dann zum Beispiel auch Symptome ähnlich die eines Schlaganfalls haben, dass man halbseitig irgendwie gelähmt ist.
Mhm.
Und diese Symptome können auch auftreten, ohne dass der Kopfschmerz folgt. Also eine Migräne ohne Migräne heißt das dann.
Ja, genau. Und wir haben ja eben schon gesagt, also wenn der Arm plötzlich gelähmt ist, man sollte dann sicherlich auf jeden Fall in die Notaufnahme gehen, ja, oder den Rettungsdienst rufen.
Bitte.
Weil der Schlaganfall muss ja auch immer ausgeschlossen werden.
Genau, ja.
Kann das, ja auch ein Schlaganfall sein.
Ja, so. Die Migräne an sich ist dann ja eine Ausschlussdiagnose.
Genau,
also
ja,
man würde erst auf den Schlaganfall untersuchen, und wenn man da nichts findet, dann kann man überlegen, okay, was kann es denn jetzt noch sein, was genau vielleicht weniger akut gefährlich ist.
Genau. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, was man im PJ auch nochmal viel besser lernt, zu sehen, wo muss man jetzt schnell behandeln, was muss man schnell ausschließen. Und die Migräne, das ist ja eh auch was Chronisches sozusagen, das behandelt man dann über einen längeren Zeitraum. Und wenn man jetzt den Schlaganfall ausgeschlossen hat, dann kann man sich auf die Migräne konzentrieren und gucken, ist es das wirklich? Und die dann auch behandeln.
Sozusagen. Genau, ja. Ich meine, die Leute behandeln das dann ja auch zu Hause dann mit Schmerzmitteln, beziehungsweise man kann dann ja auch Triptane geben.
Prophylaxe, genau.
Ja, oder Prophylaxe mit Beta-Blockern.
Genau, da gehen wir schon wieder noch mehr ins Detail, genau, aber da gibt es ganz viel an Therapie heute für die Migräne, aber das ist auf jeden Fall ein Krankheitsbild, was man in der Poliklinik oder in der Ambulanz dann eher sieht, eher selten, dass die jetzt stationär aufgenommen werden. Außer man ist sich vielleicht jetzt immer noch unsicher. Ist
genau,
vielleicht was
ja
anderes. Ja, genau. Genau, also das wollte ich auch noch sagen, und ja, dann gibt es noch eine Vielzahl anderer Krankheitsbilder. Die Hirnhautentzündung ist sicherlich noch etwas, was ein wichtiges, großes Krankheitsbild ist.
Ja, aber da kann man, glaube ich, auch eine eigene Folge drüber machen.
Genau, genau. Also das war wirklich jetzt ein sehr spannendes Tertiär, eine spannende Zeit. Ist eine sehr vielseitige Fachrichtung, fand ich so. Genau, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, habe viel gelernt.
Ja, du sagst das jetzt so, als hättest du die Neurologie jetzt noch nicht als deine Leidenschaft entdeckt.
Findest du? Also, habe ich so zögerlich gesagt.
Oder wirst du Neurologe?
Nein, tatsächlich nicht. Also das war mir auch vorher bewusst.
Ja.
Warum habe ich dieses Tertial gewählt? Ich mache ja viel jetzt im Journalismus für den Deutschlandfunk über Alzheimer und generell so neurodegenerative Erkrankungen. Parkinson gehört auch dazu. Über Multiple Sklerose, ist keine neurodegenerative Erkrankung, aber eine neurologische Erkrankung, darüber habe ich auch schon berichtet. Und deswegen passte das einfach jetzt sehr gut. Ich wollte diese Sachen mal wirklich in der Praxis auch sehen, worüber ich da so häufig dann Beiträge mache.
Ja. Und welcher Facharzt schwebt dir da so vor jetzt?
Jetzt? Für mich?
Ja, für dich, für
ja,
die Zukunft.
Ja, gut. Ich, wer länger den Medipod verfolgt, weiß ja sicherlich, dass ich in den letzten Jahren sehr viel Journalismus gemacht habe. Und es ist auch immer noch auf jeden Fall in meinem Kopf, dass ich jetzt nach dem PJ erstmal wieder Vollzeit den Journalismus machen werde. Aber natürlich, mich hat jetzt, sage ich, die Erfahrung im Krankenhaus doch auch nochmal gereizt.
Ja.
Und ich kann mir schon gut vorstellen, auch eine Facharztausbildung anzufangen. Nicht vielleicht direkt nächstes Jahr, weil ich habe noch viel vor, hier auch mit dem Lumedio-Projekt.
Ja.
Das wollen wir ja auch weiterführen mit unserem Faktencheck. Aber so im Verlauf kann ich mir eine Psychiaterausbildung gut vorstellen. Und da hat Neurologie jetzt auch gut gepasst. Weil,
ja, auf jeden Fall.
Die Psychiater, die müssen auch immer in ihrer Ausbildung, ich weiß nicht, ob es ein Jahr ist oder ein halbes Jahr, irgendwie so in diesem Zeitraum, müssen die nochmal in die Neurologie. Weil Neurologie und Psychiatrie, das, die hängen viel miteinander zusammen.
Ja, ja, genau. Es macht ja immer Sinn, sich mal, ich sag mal, die angrenzenden Fächer an das eigentliche Interessensgebiet irgendwie anzuschauen.
Genau.
Dass man eben die Überschneidungen auch sieht.
Und in der Facharztausbildung sozusagen müssen die das machen. Also die müssen immer einmal in die Neurologie. Genau. Und deswegen bin ich da jetzt ja schon mal ganz gut vorbereitet.
Ja.
Genau. Ja, und Alexa, bei dir so, bist du noch motiviert, Ärztin zu werden auf jeden Fall?
Ja, also ich bin noch motiviert.
Ja.
Das wäre jetzt auch am Ende vom Studium ein bisschen schlecht.
Ja.
Hier 6 Jahre meines Lebens hier rein investiert. nee, also mir hat das Tertial sehr, sehr gut gefallen in dem Haus, in dem ich war. Erstmal das Team war total nett. Also bei jeder, mit dem ich unterwegs war, der hat mir viel erklärt, hat mich super viel machen lassen. Also ich konnte auch viel selbstständig arbeiten. Die Kollegen und Kolleginnen von der Anästhesiepflege waren auch total nett. Genau, haben mir da auch viel geholfen, viel erklärt. Man arbeitet ja als sehr, sehr enges Team zusammen in der Anästhesie.
Ja.
Das finde ich auch sehr schön.
Hat dir Spaß gemacht, ja.
Genau, und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mich da dann bewerbe nach meinem PJ und da anfange. Ich habe da auch schon ein bisschen gesprochen mit den zuständigen Menschen. Also.
Ja, da, das ist ja, dafür ist das PJ ja auch gut, dass man schon mal auch irgendwelche Teams kennenlernt, wo man dann vielleicht anfangen will. Muss man nicht. Ich glaube, es sollte auch niemand jetzt völlig hoffnungslos sein, wenn er im PJ noch nicht den richtigen Bereich, die richtige Station gefunden hat.
Nee, das kann sich alles noch ändern.
Ich habe ja inzwischen auch, ich habe ja sehr, sehr lange Medizin studiert. meine Freundinnen und Freunde sind ja alle schon Ärztinnen und Ärzte. Und da habe ich auch erlebt, also manche waren sich dann auch nach dem Studium sicher, okay, es soll jetzt in diese Fachrichtung gehen. Aber nach einem halben Jahr oder so haben sie gemerkt, okay, das ist jetzt doch nichts für mich. Und haben durchaus nochmal einen Wechsel gemacht und sind damit sehr glücklich. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen.
Ja, nee, absolut nicht. Auch in der Anästhesie. Ich habe da jetzt Assistenzärzte und Ärztinnen kennengelernt. Die haben da jetzt angefangen und hatten vorher weder eine Formulatur noch irgendwie PJ-Tertial in der Anästhesie gemacht. Das ist auch alles möglich. Du fängst ja von null an dann quasi.
Und man Assistenzarztzeit ist wirklich ja auch eine Weiterbildung, wo man noch alles nochmal lernt, auch vor allen Dingen die praktischen Sachen. Genau. Und wenn man das jetzt nicht im PJ gemacht hat, dann kann man da trotzdem anfangen.
Genau. Aber wenn man jetzt schon mal irgendwie eine Station oder ein Team entdeckt hat, was einem gut gefällt, dann bietet sich das natürlich an, wenn man sich da auch bewirbt. Also das hilft, wenn die Leute einen dann schon kennen, ein bisschen einschätzen kann, ob man da gut reinpasst oder nicht.
Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du da für dich schon so deinen Bereich gefunden hast und da jetzt eine ganz gute Perspektive hast, da vielleicht auch anzufangen nach dem PJ.
Ja.
Genau, da werden wir im Verlauf dieses Jahres sicherlich noch mehr auch manchmal so ein bisschen reflektieren.
Ja.
Was haben wir so erlebt, wie ist unser Studium so gelaufen und ihr, die Hörerinnen und Hörer, schreibt uns auch gerne, auch wenn ihr Medizinstudierende seid oder so, was ihr erlebt, was ihr dafür Gedanken habt, was für Sorgen ihr vielleicht euch auch manchmal macht, so auf das PJ bezogen oder auf die Zeit danach. Genau, darüber werden wir alles noch sprechen in diesem Podcast.
Genau.
Und sicherlich auch noch mehr, das haben wir jetzt in den letzten Folgen nicht gemacht, über so ein bisschen die Bedingungen im Krankenhaus. Haben wir manchmal ja auch angeschnitten, genau, aber im Verlauf werden wir ja noch unterschiedliche Krankenhäuser und unterschiedliche Gesundheitssysteme gesehen haben.
Ja.
Und darüber werden wir dann sicherlich auch noch reflektieren hier in PJ Insights.
Genau.
Wo ich Gesundheitssystem gesagt habe, es steht nämlich viel bevor, jetzt in den nächsten Monaten.
Ach so,
Alexa, du siehst ein anderes Gesundheitssystem.
Ja, also ich kann jetzt noch überhaupt nicht sagen, wie sehr sich das vom Deutschen unterscheidet. Also ich gehe in die Schweiz. Es ist jetzt nicht so wirklich weit weg. Genau,
aber ein Auslandsaufenthalt.
Ja, Ausland.
Deutschsprachiges
Ausland.
Oder Französisch auch, ein bisschen Italienisch.
Ja,
oder
ich
halt
bin aber
Schweizerdeutsch,
in der, ich bin in dem deutschsprachigen Teil. Ich kann weder Französisch noch Italienisch.
Aber kannst du Schweizerdeutsch?
Das sehen wir dann. Das ist so meine größte Sorge, dass ich die Leute nicht verstehe.
Ja,
genau. Ja, aber ich mache mein zweites Tertial, das Chirurgie-Tertial in der Schweiz dann als Unterassistentin. Kleiner Tipp, wer das auch vorhat, 2 Jahre vorher bewerben, es muss schon sein.
Boah, da warst du früh gut organisiert.
Ja, das war bei mir auch eher so eine spontane Idee und ich war vielleicht auch ein bisschen spät dran. Ich glaube nicht, dass ich die kompletten 2 Jahre voll hatte. Also entweder man bewirbt sich sehr, sehr früh oder man ist sehr, sehr spontan, wenn andere Leute abspringen, dass man da dann eben den Platz noch nehmen kann. Das ist dann aber wirklich ganz kurz vorher.
Okay, also wer in die Schweiz will, früh bewerben. Wir werden die nächsten Folgen, weil wir ja auch weiter PJ Insights natürlich aufnehmen, selbst wenn du in der Schweiz bist, noch bestimmt im Detail darüber reden, wie so ein Auslandsaufenthalt organisiert werden kann. Aber du bist in der Schweiz, früh bewerben, aber du kriegst auch ein bisschen Geld, habe ich gehört. Ja,
ja, also mehr als in Deutschland.
Mehr,
aber jetzt auch nicht viel, sage ich mal.
Ja.
Ja.
Bei mir, um da noch ein bisschen zu teasern, ist es ein bisschen umgekehrt. Ich kriege kein Geld, ich gehe auch
großartig
ins Ausland. Ich gebe sogar noch ein bisschen Geld dazu, muss 400 Euro für die Uni als Unigebühr bezahlen.
Ah, okay.
Aber ich gehe nach Malta, ich habe dafür Sonne.
Ja, schön. Ja, das sehen wir dann in der Schweiz, wenn ich dann da bin, ist wahrscheinlich, fängt eher so die Skisaison an.
Ja, also.
Aber ist auch schön, ich fahre gern Ski.
Beide gleichzeitig im Ausland. Wie lange bist du in der Schweiz?
Also das komplette Tertial, das ist dann von Anfang September bis zu wirklich Ende Dezember.
Okay, ich bin nur 2 Monate in Malta.
Ach so, du splittest das.
Ja, genau.
Ah, ja, okay.
Ich bin dann noch 2 Monate hier in der Chirurgie und aber wir werden den Podcast ja weitermachen, einmal im Monat.
Ja.
Hoffen wir, kriegen wir hin.
Krieg ich mal hin.
Ja, genau. Ich gebe dir ein Mikro mit und ich nehme auch eins mit nach Malta. Und dann sprechen wir darüber, wie unsere Erfahrungen werden. Ja, da freue ich mich, Alexa.
Ja, ich bin auch aufgeregt.
Ja, ich auch sehr. Am Montag geht es bei mir los, bei dir glaube ich in 2 Wochen oder so.
Ja, genau, Anfang September dann.
Dann bin ich gespannt, was du in ein paar Wochen berichtest aus der Schweiz.
Genau.
Dann mach's gut, Alexa. Ihr Hörerinnen und Hörer, macht's auch gut. Immer schön gesund bleiben und wir hören uns wieder.
PJ Insights zwischen Blutabnehmen und Haken halten. Und mehr Medizin-Podcasts auf lumedio.de.